Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft: Herr, mach uns auf, dann wird er euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken, und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch erwidern: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und siehe, da sind Letzte, die werden Erste sein, und da sind Erste, die werden Letzte sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Lieber Bischof Alois, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Brüder und Schwestern im Herrn hier in der Heimatpfarrgemeinde St. Stephan im Rosental. In diesem Evangelium fordert der Herr uns ganz schön heraus. Er spricht von der engen Tür und gleichzeitig von einer Fülle von Menschen, die im Reich Gottes zu Tische sitzen werden, die kommen von Ost, von Nord, von Süd und von West. So ein Kontrast, es beginnt mit der engen Tür und es endet mit einer Heilsuniversalität in alle Himmelsrichtungen und ohne, dass man sie zählen kann. Auf die Frage, die dieser Mann oder diese Frau ihm stellt: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden, geht er gar nicht ein. Der Herr lässt sich nicht ein auf theoretische Spekulationen über Anzahl, die Zahl der Geretteten, wie viele es sind, sondern er spricht die Menschen direkt an in ihrem eigenen Leben. Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen. Was ist diese enge Tür? Der heilige Augustinus hat gesagt, wie viele andere Kirchenväter, diese Tür, diese enge Tür ist die Tür der Demut. Deswegen ist sie eng, weil man sich da bücken muss. Wie in der Geburtsbasilika in Bethlehem, für die, die schon dort waren, die wissen das, da kann man nur einzeln reingehen und man muss sich wirklich tief bücken. Es gab früher eine große Pforte, aber mit den Invasionen sind die stolzen Krieger immer eingeritten mit ihren Kamelen oder mit ihren Pferden. Dann haben sie einfach die Pforte zugemauert und eine ganz kleine Pforte nur offen gelassen. Wenn du rein willst, musst du dich bücken und du musst runter vom Pferd oder vom Kamel oder vom Esel. Das ist ein sehr schönes Bild. Ein anderes Bild, das mir dazu kommt, ist die österreichische Kaiserliturgie beim Begräbnis. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wie Otto begraben worden ist, Otto von Habsburg, da fand diese Liturgie statt. Der ganze Trauerzug zieht hin zur Kapuzinergruft und der Herold klopft an und drinnen fragt man, wer bittet um Einlass. Und dann werden alle Titel aufgezählt, alle Adelstitel. Und alle erworbenen Doktortitel
die er erworben hat, und honoris causa, eine lange Wurst. Es dauert ganz lang, bis das alles vorgelesen ist. Und dann kommt von innen aber die Stimme, den kennen wir nicht. Und dann kommt ein zweites Mal das Klopfen. Da liest man nicht mehr alle Titel vor, man nimmt nur die Kurzform. Aber wieder, den kennen wir nicht. Und beim dritten Mal klopfen dann, wer gebietet Einlass? Otto, ein sterblicher und sündiger Mensch. Dann sagt die Stimme von innen, er möge hereinkommen. Auch das ist eine starke Botschaft, worum es hier geht mit dieser engen Tür. Der Herr, der der Erste ist, er hat sich selbst zum Letzten gemacht. Er ist es. Wenn es um den Ersten und den Letzten geht, dann spricht Jesus zuerst von sich selber. Der Herr hat den letzten Platz eingenommen und den kann ihn so schnell keiner streitig machen. Dort ist er. Und wenn wir den Herrn finden wollen, dann dürfen wir diesen letzten Platz nicht scheuen. Dann müssen wir langsam unsere Angst davor ablegen und uns dorthin begeben. In alle letzten Plätze dieser Welt, den letzten Plätzen unserer Familien, den letzten Plätzen unserer Arbeitsstätten, überall dort, wo Menschen ganz hintangereiht werden, da ist der Herr nicht fern. Da ist diese enge Tür, die Tür der Demut. Aber im Meditieren bei der Anreise ist mir noch etwas anderes gekommen. Ich glaube, diese enge Tür ist auch die Tür der Dankbarkeit. Mir ist eingefallen, weil ich bei Freunden war, die haben sehr viel Schwammerl gefunden im Wald beim Schwammerlsuchen. Und da ist mir eingefallen, ich weiß nicht, wer es mir so beigebracht hat in meiner Kindheit, als ich so ein kleiner Bub war, wenn wir Schwammerl suchen gegangen sind und einen Herrnpilz fanden, haben wir immer gesagt, tausendmal vergelt's Gott. Weil es ja nicht selbstverständlich war. Herrnpilze kann man ja nicht züchten. Die sind immer irgendwie so ein Geschenk, deswegen spricht man auch vom Glückspilz. Du hast einen Pilz gefunden, hast wirklich Glück gehabt heute. Tausendmal vergelt's Gott. Die Pforte der Dankbarkeit. Zu wissen, dass unser Leben ein Geschenk ist. Unsere Gesundheit ist ein Geschenk. Unsere Talente sind ein Geschenk. Dass wir zu essen haben, ist ein Geschenk. Alles ist ein Geschenk. Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Und dass du mit deiner Hände Arbeit dir dein Leben verdienen kannst und einrichten kannst, auch das ist ein Geschenk. Alles ist Gnade, sagt die kleine Theresia von Lisieux. Ist ein Geschenk. Und zu wissen, ja, das, was ich habe, ist mir zuteil geworden, damit ich es wieder zum Geschenk für andere mache. Das ist das Gesetz der göttlichen Liebe, der Gabe des Heiligen Geistes, der sich schenkt und uns von innen her dazu bewegt, dass wir selbst auch wieder unser Leben zum Geschenk machen und das, was wir haben, so einsetzen, dass wir andere beschenken. Das ist letztendlich eine enge Pforte. Also, ich weiß nicht, wie es in eurem Umfeld ist, aber ich sehe in Rom sehr viele Leute, die jammern. Wenn man eine Weltmeisterschaft einrichten würde oder eine neue olympische Disziplin, wer wäre der Olympiasieger des Jammerns? Die Steirer wären schon vorn dabei. Ich glaube schon. Die mischen ganz gut mit. Wo es nicht alles passt, meine Güte. Und wir können das ja überall finden. Und du kannst ja immer den einen Punkt finden, der gerade nicht passt. Den ganzen Rest hast du nicht mehr gesehen. Aber das eine nimmst du raus und über das erzählst 4 Stunden lang. Wie wäre es mal mit 1000-mal vergelt's Gott? Nicht nur beim Pilze suchen und finden, sondern auch im Zusammenleben unter uns Menschen. Und ganz einfach als Lebensgefühl. Nicht nur positive thinking, so ich rede mir jetzt was ein, dass eh alles gut ist, sondern einfach mal wahrnehmen, was du alles geschenkt bekommen hast. Und da hast du eine lange, lange Danklitanei zu machen. Das wäre eucharistischer Mensch zu sein, ein dankbarer Mensch. Ein Mensch, der weiß, dass er von Gott her alles empfangen hat und immer neu zu empfangen hat. Deswegen beginnen all unsere Stundengebete immer mit: O Gott, komm mir zu Hilfe. Wir können nicht davon ausgehen, auch wir Berufschristen nicht und Amtsträger, dass wir, weil wir unseren Dienst tun und weil wir in der Kirche sind und weil wir alles machen, das berühmte dass wir deswegen schon gerettet sind. Es kommt immer auf Gottes Hilfe an. Und letztendlich unsere religiöse Praxis sollte uns ja dahin führen, dass ich merke, ja, wenn ich mich wirklich sehe, wie ich bin in meiner Misere, ja, dann kann ich sowieso nur durch die enge Tür durch. Dann geht es sowieso nur durch die Demut und die Dankbarkeit. Und dorthin zu kommen, zu sagen: Herr, ohne dich bin ich wirklich verloren. Ohne dich wird nichts mit mir. In diesem Leben nicht und schon gar nicht im ewigen Leben. Aus uns selber heraus können wir uns nicht retten aus den Verstrickungen des Bösen und der Ungerechtigkeit. Das ist eine Illusion. Wir schaffen das nicht. Aus uns selbst heraus können wir uns nicht retten vor dem Zerfall unseres Lebens und vor der Nichtigkeit und der Sinnlosigkeit. Wir brauchen den Herrn. Wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen seine Gnade. Eben genau wie Abraham, Isaak und Jakob es erfahren und von Gott her angenommen haben. Abraham, Isaak und Jakob und all die anderen großen Namen der Bibel sind alles Antihelden. Da ist kein einziger Vorzeigeheld dabei. Das sind alle keine tadellosen Modelle. Die sind alle so, wie das Leben die Geschichten wirklich schreibt. Die Bibel ist ein sehr realistisches Buch. Das ist keine Theorie. Und Abraham, Isaak und Jakob, die haben alle ihre Fehler gehabt, sogar enorme Fehler. Abraham, er hat sich nicht gescheut zu lügen vor dem Pharao, dass seine Frau nicht seine Frau ist, sondern seine Schwester. Naja, ist auch eigentlich wahrscheinlich schon einmal passiert, solche Sachen. Vielleicht nicht mit der eigenen Frau, aber so eine Notlüge oder so. Ne? Isaak, das ist auch eine Geschichte mit dem Isaak. Das war ein Muttersöhnchen. Der hat sich ganz, ganz schwer getan, seinen Platz einzunehmen. Und vom Jakob reden wir gar nicht. Der hat sich das Erstgeburtsrecht erschlichen. Also da könnte man Geschichten erzählen, ebenso wie das Leben sie schreibt. Aber sie wussten eines, sie brauchen den Herrn, um gerettet zu werden. Das ist ihre Urerfahrung gewesen. Und das ist Offenbarung. Und da tun wir uns oft schwer, zu sehen, ja, wo muss ich denn gerettet werden? Aber wenn man wirklich ein bisschen tiefer schaut und ein bisschen tiefer bohrt in unserem Leben, dann merkt man, ohne Gott kein Heil. Und dieses Heil, es kommt zu uns durch das Kreuz, durch die Erniedrigung des Herrn, durch diese enge Pforte des Kreuzes. Und da wird die Weite aufgemacht. Eben diese Heilsuniversalität. Von Osten und Westen, von Norden und Süden wird man kommen und im Reich Gottes zu Tische sitzen. Und wir werden Augen machen, wer dort alles sitzt. Und vielleicht auch, was nicht zu hoffen ist, wer vielleicht dort nicht sitzt. Aber das Reich Gottes, und das versöhnt uns Steirer wieder sehr mit diesem Text, wird beschrieben mit dem Essen. Wir tun ja alle gern essen und die Buschenschenke blühen in der Ost- und Südsteiermark und zu Hause, da wird immer aufgetischt, dass die Tische sich biegen. Im Reich Gottes, das Reich Gottes wird beschrieben als große universelle Mahlgemeinschaft. Natürlich werden wir dann nicht nur dort ein Gsöchz essen und eine Presswurst und dann vielleicht auch ein Schwammerlgulasch, sondern das Mahl, der Inhalt dieses Mahles, wird natürlich ein geistlicher sein. Das heißt, der Sinn, der Logos, das Wort, das große Wort für unser Leben und für unsere Geschichte, wo auf einmal alles Sinn macht und alles einen Zusammenhang bekommt und uns das Licht aufgeht. Darum geht es in diesem Mahl. Und um eine Liebe, nach der wir uns schon immer gesehnt haben, die bedingungslos ist und allumfassend und alle einschließt und niemand ausschließt. Eine Liebe, die nie aufhört, die ewig ist. Dieser große Sinn und diese große Liebe, die werden das Mahl ausmachen.
Beten wir zum Herrn, dass uns die enge Tür der Demut keine Angst macht, sondern dass wir lernen, immer wieder neu uns zu bücken, uns zu erniedrigen, unsere eigene Niedrigkeit anzunehmen, aber vor allem mit einer großen Dankbarkeit für unser Leben auf das schauen, was der Herr uns schenkt, gerade auch durch unsere Mitmenschen, so dass wir alle gemeinsam dorthin kommen, zu diesem großen Festmahl. Wir werden uns dort wiedersehen. Und das ist eine gute Zukunft. Das ist eine große Hoffnung. Amen.